das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Wenn jemand Wohnung und Haus modernisiert, dann auch, um den Wert seiner Bude zu steigern. Das soll er nun, wenn es um seine Heizung geht, auch wieder mit Öl und Gas dürfen. Die Bundesregierung möchte mit dem Entwurf des von ihr betitelten Gebäudemodernisierungsgesetzes eine Vorgabe der Ampelkoalition wieder rückgängig machen. Die wollte neue Geräte mit einem hohen Anteil von erneuerbaren Energien betreiben lassen. Es war dies eine Entscheidung des Bundeskabinetts von heute, die allerdings kaum vernebeln kann, dass es zwischen den Koalitionären immer noch gewaltig raucht und die Modernisierungspläne der Regierung ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken. Frank Jahn.
Gemeinsam gehen die Ministerinnen Huberts SPD und Reiche CDU vor die Kameras und verkünden die Heizungseinigung. Habecks Gesetz ist Geschichte, gestrichen die umstrittene Pflicht, dass neue Heizungen zu 65% mit erneuerbarer Energie betrieben werden müssen.
Das Gebäudemodernisierungsgesetz wird das alte Heizungsgesetz ersetzen. Wir schaffen damit Investitionssicherheit, wir schaffen Planungssicherheit, wir ermöglichen Technologieoffenheit und Flexibilität bei der Heizungswahl.
Wer den alten Gasbrenner durch eine neue Gasheizung ersetzen will, darf das weiterhin. Auch Heizen mit Öl bleibt erlaubt. Aber es muss immer mehr klimafreundlicher Brennstoff wie Biomethan oder Wasserstoff genutzt werden. Die Bundesregierung nennt das Biotreppe. Demnach muss der Anteil nachhaltiger Brennstoffe ab 2029 10% betragen und 2040 auf mindestens 60% steigen. Heißt, 40% fossile Energieträger dürfen ab 2040 noch verheizt werden. Dabei will Deutschland 5 Jahre später klimaneutral sein. Ein Luftschloss, sagen die Grünen, das gehe an den Realitäten vorbei.
Wo wir sehen, dass fossile Abhängigkeiten uns wirklich teuer zu stehen kommen und wir eine super Alternative haben, die sich rechnet, die uns unabhängig macht. Das ist einfach ein Rachegesetz an Robert Habeck ohne Sinn für was in diesem Land los ist und der Welt los ist.
In der Praxis geht für Monteur Michael Mundle aus Sindelfingen bei Stuttgart der Trend bereits zur Wärmepumpe. Sie gilt als klimafreundlicher. Hier baut er eine ein, wie bei 90% seiner Kunden. Fossile Verbrenner werden zum Auslaufmodell, so sein Eindruck.
Wir erwarten im Prinzip trotz allem, im Prinzip, dass die Wärmepumpe nach wie vor eingebaut wird. Im Prinzip das Thema mit dem neuen Gesetz und dem Gas, das ist ja einfach für den Endverbraucher einfach langfristig deutlich teurer.
Von Wärmewende sprechen Sie. Die Einigkeit beendet ein zähes Ringen. Union und SPD mussten auch den Zwist um den Mieterschutz bei den Heizkosten ausräumen. Nun kommt eine Kostenteilung. 50% soll der Vermieter übernehmen bei den Kosten für die künftig geforderte Beimischung von erneuerbaren Energieträgern zu fossilen, bei den Gasnetzentgelten und bei der CO2-Abgabe. Geht es nach Ihnen, soll der Bundestag noch vor der Sommerpause grünes Licht geben.
Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz holen wir das zurück, was lange gefehlt hat. Klarheit, Verlässlichkeit und Vertrauen.
Schulterschluss statt Streit. Auch diese Botschaft will die Koalition mit der Heizungseinigung wohl senden. Seht her, es geht voran.
Zu Iris Seiram aus unserem Hauptstadtstudio. Iris, wir haben es gehört. Die Bundesregierung will demonstrieren, dass es sehr wohl auch gemeinsam geht. Wie ist denn dein Eindruck auch nach dem Koalitionsausschuss vergangene Nacht? Gelingt das?
Naja, man kann sagen, dass sie heute zumindest auch Beschlüsse gefasst haben. Also so soll zum Beispiel der CO2-Preis fürs nächste Jahr erstmal stabil bleiben. Und auch das, was heute durchs Kabinett gegangen ist, das Gebäudemodernisierungsgesetz, das viele ja noch als Heizungsgesetz kennen, das hatte ja schon die Ampelregierung wahnsinnig unter Druck gesetzt. Also da ist etwas passiert. Wobei man natürlich sagen muss, das ist etwas, was man sich eigentlich auch im Koalitionsvertrag schon vorgenommen hat. Das ist eigentlich mehr oder weniger die eigenen Hausaufgaben gemacht. Und auch der andere große Bereich, der heute im Kabinett behandelt wurde, das Thema Justiz, dass die K.O.-Tropfen jetzt eben bei bestimmten Straftaten strafschärfend gelten sollen. Das ist, um ehrlich zu sein, auch nichts, wo die Parteien jetzt so großartig auseinanderliegen. Also da sind Frau Hubich, also Justizministerin und Innenminister Dobrindt, eigentlich relativ nah beieinander. Damit ist die Kuh eigentlich noch nicht vom Eis.
Mhm. Denn da sind ja noch die großen Themen, Rente, Soziales, Steuern. Was hat die Koalition sich da jetzt vorgenommen?
Ja, du hast genau diese großen Blöcke schon aufgezählt. Die sind ja für sich genommen schon alleine riesige Reformvorhaben. Hier hat man sich zumindest auf einen Fahrplan verständigt. Man möchte das jetzt in einem Gesamtpaket schnüren. Und bis zum Anfang Juli, also bis zur Sommerpause, möchte man da schon substanzielle Ergebnisse haben. Was eben halt nicht heißt, dass man dann schon wirklich in Gesetzestexte gegossene Entwürfe vorliegen hat. Und man kann eigentlich sagen, dass bei diesen sehr großen Vorhaben das größte Paket, das diese Koalition zu schnüren hat, sein wird, gegenseitig auch nachzugeben. Das heißt, Kompromisse zu machen. Und je näher man an die Landtagswahlen ranrückt, dürfte das für beide Seiten, also Union und SPD, immer schwieriger werden.
Vielen Dank, Iris Seyram. Danke nach Berlin.
Gerne.
Tja, so kann das nicht weitergehen. Damit meint der heute vereidigte Ministerpräsident Baden-Württembergs nicht sein Ländle, sondern eben die Arbeit der Bundesregierung. Cem Özdemir ist neuer Landeschef, doch es ist jetzt schon klar, dabei wird er es wohl nicht belassen. Der einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands könnte auch in Berlin ordentlich mitmischen und mit seiner grün-schwarzen Koalition ein Gegenprogramm zur hadernden Politik der Bundesregierung liefern. Wer das anstellen will, fragen wir ihn erstmal Thomas Denzel darüber, wie der selbsternannte anatolische Schwabe da angekommen ist, wo er immer hin wollte und was er daraus machen will.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Der Eid auf die Verfassung und Cem Özdemir ist offiziell Nachfolger von Winfried Kretschmann. Der hat 15 Jahre regiert, hat heute einen Platz auf der Gästetribüne und muss zuvor mit ansehen, wie Özdemirs Start nicht ganz so glatt läuft. Das Ergebnis der geheimen Wahl, mindestens 19 Abgeordnete der Regierungspartner CDU und Grüne haben rechnerisch nicht für Özdemir gestimmt. Der nimmt es mindestens nach außen hin gelassen.
Dass jetzt die einen oder anderen sich vielleicht auch gewünscht hätten, Minister zu werden oder Staatssekretär, Staatssekretärin, das kann ich schon verstehen. Aber wir können ja jetzt auch nicht alle zu Ministern und Staatssekretären machen. Und der ein oder andere war da vielleicht ein bisschen enttäuscht drüber. Das gehört dazu.
Am Morgen hatte die AfD CDU-Chef Manuel Hagel als Gegenkandidaten aufgestellt.
Herr Präsident, Kollegen, die Bürger von Baden-Württemberg haben Mitte rechts gewählt und deswegen schlagen wir Manuel Hagel vor.
Hagel sieht sich zu einer Erklärung genötigt. Für den Vorschlag der AfD, so sagt er, stehe er nicht zur Verfügung.
Und ich möchte an die Kolleginnen und Kollegen der AfD sagen, und bitte merken Sie es sich gut, es gibt eine Verantwortung, die ist größer wie man selber. Und mit der deutschen Christdemokratie und mit diesem Parlament machen Sie keine Spielchen.
Am Ende Gruppenbild. Özdemir und die Minister von Grün und Schwarz. Nicht selbstverständlich, denn vor kurzem war in der CDU noch von einer Schmutzkampagne der Grünen die Rede, weil im Wahlkampf eine grüne Bundestagsabgeordnete ein Video veröffentlicht, in dem Hagel von einer minderjährigen Schülerin schwärmt.
Sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen.
Ein altes Video, vor Jahren schon einmal publiziert, aber es bringt Hagel kurz vor der Wahl Sexismusvorwürfe ein. Trotz Verstimmung in der CDU, am Ende ist der Wille zu regieren stärker und der Koalitionsvertrag steht. Darin Ideen wie diese, Jobs in Zukunftsfeldern wie Robotik oder in der Rüstungsindustrie will man fördern. Dazu drastischer Bürokratieabbau. Und 1 Milliarde für den Klimaschutz in den Kommunen, vor allem für die energetische Sanierung von Gebäuden. Doch all das komme nur, wenn genug Geld in der Kasse ist. Und dort klafft in den kommenden 3 Jahren ein Loch von fast 14 Milliarden Euro. Die Empfehlung deshalb?
Die Einnahmesituation zu verbessern. Und die Einnahmesituation, die hängt vom Zustand der Wirtschaft ab. Da kommen die Steuergelder her. Darauf werden Sie sich jetzt auch stürzen, weil das eine dann zum anderen führt.
Dass das eine zum anderen führt, war auf dem Lebensweg des neuen Ministerpräsidenten nicht immer klar. Seine Eltern sind aus der Türkei eingewandert. Die Schule fiel dem jungen Cem nicht leicht. Eine Lehrerin gab dem 10-jährigen Deutsch Nachhilfe. Sie sitzt heute gleich hinter Kretschmann auf der Gästetribüne und leidet mit, als Stimmen aus der Koalition fehlen.
Der Cem ist ein Brückenbauer und er wird es in relativ kurzer Zeit, diese, ich nenne es mal Gegner von ihm, zu überzeugen.
Spätestens seit heute ist klar, auch ein Politiker mit türkischen Wurzeln kann Ministerpräsident werden. Und, so sieht es Cem Özdemir, es sei nun bewiesen, dass Kretschmanns grüne Wahlerfolge kein Unfall der Geschichte waren.
Wie er erfolgreich regieren will und was er der Bundesregierung zu sagen hat, darüber habe ich mit Cem Özdemir kurz vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Özdemir.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Sie gelten als pragmatisch, sehr heimatverbunden und setzen Baden-Württemberg immer an erster Stelle. Also sowas wie ein Markus Söder auf Schwäbisch?
Das weiß ich nicht. Das müssen andere entscheiden, ob der Vergleich passt. Aber jedenfalls bin ich meiner Heimat sehr verbunden. Da haben Sie sicherlich recht.
Also sehen Sie einen großen Unterschied zu einem Typus Markus Söder als Landesvater?
Ja, wir treten etwas bescheidener auf als Baden-Württemberger, was nicht heißt, dass wir nicht auch Grund hätten, stolz zu sein auf unsere tolle Wirtschaft, auf unsere Forschungseinrichtungen, auf unsere Zivilgesellschaft. Aber wir machen sie immer gerne eine Nummer kleiner.
Ihre Verbundenheit zu Baden-Württemberg ist
ja, was das Auftreten angeht.
Ich verstehe. Ihre Verbundenheit zu Baden-Württemberg ist ja auch an Ihrem Schwäbeln zu erkennen, was vor allen Dingen im Wahlkampf jetzt zu Baden-Württemberger Zeiten besonders rauskam und das manche zu Berliner Zeiten deutlich weniger stark wahrgenommen haben bei Ihnen. Sie auch? Haben Sie noch eine Schippe draufgepackt?
Ich muss ja versuchen, so zu reden, dass ich überall verstanden werde, also auch mit Ihnen kommunizieren kann. Sie sollen mich ja auch verstehen. Ich weiß ja, dass es nicht nur Baden-Württemberger gibt auf der Welt.
Mal abgesehen vom Dialekt, Herr Özdemir, inwiefern könnte oder sollte Baden-Württemberg eine Blaupause für die Bundesebene sein, gerade mit Blick auf die grün-schwarze Koalition?
Das würde ich mir sehr wünschen, und zwar nicht nur, was die Inhalte der Politik angeht, also das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir schauen wollen, wie wir unseren Wirtschaftsstandort stärker aufstellen, indem wir zum Beispiel unnötige Regelungen abschaffen. Denken Sie an die Berichtspflichten für mittelständische Unternehmen, für unsere Kommunen, aber auch was den Stil der Politik angeht, dass wir uns nicht öffentlich permanent streiten, dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnen, sondern erst mal miteinander reden, einander zuhören, vielleicht auch mal dem anderen Recht geben, wenn er ein besseres Argument hat, und dann mit gemeinsamen Ergebnissen an die Öffentlichkeit reden. Das haben wir uns vorgenommen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das sagen darf, das nicht zu tun, so wie es Berlin jetzt macht und wie es die Vorgängerregierung gemacht hat, trägt leider auch zu diesen schlechten oder zu diesen sehr guten aus Sicht der AfD Umfrageergebnissen für die AfD bei. Also wir haben schon auch ein bisschen in der Hand, wie wir miteinander umgehen und wie wir Politik machen, ob die AfD immer stärker wird oder ob wir dem mal was entgegensetzen.
Nun ist die AfD auch in Baden-Württemberg recht stark und stärkste Oppositionspartei. Aber zu Ihrer Kritik zur Bundesregierung, da haben Sie jüngst auch schon einen Ordnungsruf ausgesprochen. Reißt euch zusammen, haben Sie gesagt, macht euren Job, ihr seid ein schlechtes Beispiel für die Handlungsfähigkeit deutscher Politik. Da könnte man sich auch fragen, ist das nicht ein bisschen leicht gesagt von Baden-Württemberg aus? Sie waren ja selbst mal Minister in einer gescheiterten Ampelregierung, wissen doch, wie schwer das Regieren von Berlin aus ist.
Ja, ich habe in Berlin viel gelernt, vor allem auch, wie man es nicht machen sollte. Weil am Ende nützt es keinem der Regierungspartner. Wir sehen es bei der jetzigen Regierung, wir haben es bei der vorherigen Regierung gesehen. Die AfD muss doch gar nichts machen, sie sammelt einfach ein. Die schlechte Laune im Land, die wir leider alle mit verbreiten. Und wir wollen dem versuchen, in Baden-Württemberg was anderes entgegenzusetzen. Es fängt damit an, dass wir das eigene Land nicht schlecht reden. Wir sind ein starkes Bundesland. Bei Forschung und Entwicklung spielen wir nicht in der Bundesliga. Da sind wir in einer Liga mit Massachusetts, mit Kalifornien. Und da, wo wir drohen, zurückzufallen, da wollen wir jetzt alles reinstecken, damit wir hier unsere Unternehmen stärken. Wie gesagt, unsinnige Bürokratie abschaffen, unsere Kommunen auch nicht allein lassen in schwierigen Zeiten. Aber ich will es nochmal unterstreichen, nicht allen alles versprechen, das, was man verspricht, halten. Nicht sich in der Öffentlichkeit ständig schlecht äußern über den Koalitionspartner. Das sind schon alles Dinge, die dazu beitragen, ob am Jahresende wir einen AfD-Ministerpräsidenten irgendwo bekommen oder ob die demokratische Mitte gestärkt wird. Baden-Württemberg ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man nach 10 Jahren gemeinsamem Regieren eine Zweidrittelmehrheit im Landtag hat. Wo gibt es denn das sonst? Mhm. Wir regieren hier als Grüne und haben über 30%. Unser Koalitionspartner, die CDU, hat fast 30%. Zusammen haben wir eine satte Mehrheit. Also ja, scheinen wir in Baden-Württemberg ja vielleicht in Inhalt und Stil ein paar Sachen richtig gemacht zu haben.
Herr Özdemir, Sie sagen jetzt Bürokratie abbauen, Kommunen stärken. Das sind ja auch keine neuen Sätze, die im politischen Bereich fallen. Nur mal ein bisschen konkreter. Wie wollen Sie es denn besser machen in einem Bundesland, in dem der Motor inzwischen auch ganz schön stottert? Also jetzt mit Blick auf die Automobilindustrie. Wie genau?
Alles kann ich nicht machen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich kann die Zölle von Herrn Trump leider nicht rückgängig machen. Soweit reicht der Arm eines Ministerpräsidenten nicht. Selbst der Bundeskanzler kommt da an seine Grenzen. Dafür brauchen wir ein starkes, einiges Europa. Deshalb bin ich in der Wolle gefärbter Europäer. Ich kann den Krieg Russlands gegen die Ukraine leider Gottes nicht beenden. Ich kann nicht dafür sorgen, dass wir faire Wettbewerbsbedingungen mit China haben. Auch dafür brauchen wir Europa und Berlin. Was ich aber hier machen kann, das ist zum Beispiel dafür sorgen, dass man künftig seine Anträge digital einbringt, dass man sie nur noch einfach stellen muss und nicht zweimal, dreimal seine Daten eingeben muss, dass unsinnige Berichtspflichten wegfallen. Das alles kann ich machen. Und ich kann Berlin Zusammenarbeit anbieten. Das tun wir hier als grün-schwarze Landesregierung. Wir wollen mit Berlin zusammenarbeiten, aber dafür muss Berlin mit einer Stimme sprechen.
Sie sagen zusammenarbeiten. Wir haben beim Thema Entlastungsprämie gerade eindrucksvoll miterlebt, wie der Bundesrat, wo die Länder ja Besagen haben, vertreten sind, Vorhaben der Bundesregierung beerdigen kann. Wie stark wollen Sie auch reinfunken auf Bundesebene?
Naja, wir vertreten schon auch unsere Interessen. Ich darf schon daran erinnern, dass wir ein föderativer Bundesstaat sind. Wir haben 16 Bundesländer, wir sind ein Zweikammersystem. Es gibt den Bundestag, aber auch den Bundesrat. Und die Bundesregierung darf schon auch gerne mit uns sprechen. Wenn sie das tut, dann findet sie konstruktive Partner. Ich sage es nochmals, das Thema demografischer Wandel, das betrifft uns in Europa, das trifft uns national, das trifft uns in den Bundesländern und in den Kommunen. Also müssen wir uns da zusammensetzen. Wie bauen wir die sozialen Sicherungssysteme auf? Wie schaffen wir ein Steuersystem, das gerechter ist? Wie schaffen wir gemeinsam unsinnige Bürokratie ab? In all diesen Fragen brauchen wir einander. Wir könnten auch die Öffentlichkeit überraschen, indem wir jetzt noch vor den Landtagswahlen im Osten der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam Probleme anpacken, lösen und mal zeigen, wir können nicht nur streiten, sondern wir können auch Dinge lösen. Das wäre ein wirksamer Beitrag, verlorenes Vertrauen in der Mitte der Gesellschaft zurückzugewinnen. Ansonsten droht uns, dass wir Ende des Jahres Ministerpräsident von der AfD bekommen. Ich will nicht zu der Generation gehören, die eines Tages mal Rechenschaft ablegt, wann wir eine falsche Abzweigung genommen haben.
Viele Botschaften Richtung Berlin höre ich daraus und auch eine große Ansage für die eigene Regierungsarbeit in Baden-Württemberg. Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Cem Özdemir, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn US-Präsident Trump nach 9 Jahren wieder nach China reist, ist der chinesische Präsident noch derselbe. Aber abgesehen davon hat sich die Welt verändert. Es ist gezeichnet von militärischen und Handelskonflikten, die die Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping beeinflussen dürften. Für den US-Präsidenten geht es darum, Erfolge mit nach Hause zu bringen oder Deals, wie er es nennt. Zu diesem Zweck ist er mit einer Umfang und auch sonst reichen Gefolgschaft angereist. Und zumindest der Empfang in Peking fiel pompös aus. Marie von Malingrott.
Ein paar rosa Blumen, die Militärkapelle spielt und hunderte Jugendliche rufen herzlich willkommen. Diese Art von roten Teppich dürfte Donald Trump gefallen, der schon vorab von einem großartigen Besuch sprach. Doch die Liste der Streitpunkte ist lang und in Peking wartet ein selbstbewusstes Regime auf den US-Präsidenten. Trump hat es dieses Mal mit einem stärkeren China zu tun, egal ob es die Marktstruktur ist, Tech-Innovationen oder bestimmte Industriebereiche. Chinas Einfluss ist größer als zuvor. Trumps harsche Zollpolitik hat die autokratische Volksrepublik mit Exportkontrollen gekontert. Doch die beiden Länder brauchen einander wirtschaftlich. Die USA wollen seltene Erden, Elektronikgeräte und Solartechnik. Umgekehrt gilt, China will Hochleistungschips, Hightech-Know-how und ist auf das vom US-Dollar dominierte internationale Finanzsystem angewiesen. Auch über den Iran-Krieg werden beide sprechen. China hat Einfluss auf das Land. Iran ist von China wirtschaftlich stark abhängig und ein politischer Verbündeter. Trump steht wegen des Krieges unter Druck. Das hat möglicherweise Auswirkungen auf die Rolle der USA als Schutzmacht Taiwans. China beansprucht die demokratisch regierte Insel für sich und will, dass die USA auf den Verkauf eines großen Waffenpakets an Taiwan verzichten. China hat in den vergangenen Jahren seine Militärübungen rund um Taiwan ausgeweitet. Die chinesische Staats- und Parteiführung will Taiwan, notfalls mit Gewalt, wie es immer wieder heißt, zum Teil der Volksrepublik machen.
Gudrun Engel ist in Peking und beobachtet den Besuch von Trump bei Xi. Gudrun, was ist Trumps großes Ziel bei diesem Besuch?
Na, zum einen möchte er großartige, pompöse Bilder produzieren, so wie wir das bei der Begrüßung ja schon gesehen haben. Die hat er auch schon auf seinem eigenen True Social Kanal gepostet, um zu zeigen, hier, ich bin wirklich zu Gast bei Freunden. Und zum anderen möchte er natürlich in Handelsfragen etwas erreichen. Die Inflation in den USA liegt mittlerweile bei 3,8%. Und deswegen hat Trump vor allem die großen Bs im Blick: Boeing. Er möchte Flugzeuge nach China verkaufen. B wie Beef, also Rindfleisch. Da ist China der drittgrößte Markt für amerikanisches Rindfleisch nach Südkorea und Japan. Und Beans, Sojabohnen, da gibt es bereits einen Vertrag mit China, aber das Volumen soll erweitert werden. Und er möchte über seltene Erden reden. Deswegen hat er sämtliche großen Konzernchefs aus den USA mit in seiner Wirtschaftsdelegation dabei, eben in der Hoffnung, dass man im Handel ein paar Abschlüsse machen kann.
Mhm. Gudrun, China gilt auch als enger Partner Irans. Hofft Trump auf Chinas Einfluss im Nahen Osten?
Er hofft sicherlich. Die Frage ist, wie deutlich wird er das ansprechen? Wie subtil kann er da sein? Denn er hat ja auch schon auf die Unterstützung der NATO gehofft, aber auch immer gesagt, er braucht die NATO eigentlich nicht. Und als die NATO nichts gemacht hat, war er enttäuscht. Deswegen ist die Frage, wird er Xi Jinping direkt darauf ansprechen? Xi Jinping hätte einen Hebel gegenüber Iran, denn China kauft 80% des iranischen Öls. Das macht hier zwar nur einen Anteil von 13-15%, aber der Hebel wäre da. Die Frage ist also, wird Xi Jinping das machen oder wird er das vielleicht an Gegenforderungen knüpfen, etwa sagen, wir können uns vorstellen, mit Iran zu sprechen, aber nur, wenn die USA beispielsweise Waffenlieferungen an Taiwan aussetzen oder verzögern. Das ist für China ein ganz wichtiges Thema, denn China sieht Taiwan ja als Teil des eigenen Landes an.
Wer hat denn mehr Druck, nach diesem Treffen Erfolge zu vermelden?
Na, das ist sicherlich Donald Trump. Er sagt ja immer, wer hat hier die besseren Karten? In dem Fall ist das sicherlich China, denn Donald Trump steuert ja auf die Kongresswahlen im eigenen Land zu. Er hat eine hohe Inflation, er hat enorm schlechte Beliebtheitswerte mittlerweile und er hat eben diesen Iran-Krieg, für den es im Moment keine Lösung zu geben scheint. Auf der anderen Seite, Xi Jinping kann sich das Ganze sehr entspannt angucken und Donald Trump erstmal kommen lassen mit seinen Vorschlägen. Sicher ist, wir werden sehr viele pompöse Bilder sehen in den nächsten 2 Tagen. Wie viel Substanz das dann am Ende hat, das müssen wir abwarten.
Gudrun Engel, vielen Dank nach Peking. Und was heute sonst noch wesentlich war, das gibt es jetzt in weiteren Nachrichten mit Julia Niharika.
Trotz der vereinbarten Waffenruhe hat Israel erneut mehrere Ziele im Libanon angegriffen. Bei Attacken auf Fahrzeuge südlich von Beirut wurden nach libanesischen Angaben 8 Menschen getötet, unter ihnen 2 Kinder. Weitere 4 Tote soll es im Süden des Landes gegeben haben. Israels Militär erklärte, Ziel der Angriffe sei die Terrororganisation Hisbollah. Überschattet von der massiven Regierungskrise in Großbritannien hat König Charles das Parlament in London eröffnet. In einem traditionellen Akt verlas der Monarch die zahlreichen Gesetzesvorhaben der Regierung. Die Zeremonie gilt als kurze Krisenpause für den schwer angeschlagenen Premierminister Starmer. Seit Tagen mehren sich die Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen. Starmer lehnt das bislang ab und kündigte einen neuen politischen Kurs für Großbritannien an. Das Landgericht Bremen hat ein Urteil zu versteckten Preiserhöhungen bei Milka-Schokolade gefällt. Demnach verstoßen die neuen Milka-Tafeln gegen das Wettbewerbsrecht. Damit verlor der Hersteller Mondelez gegen die Verbraucherzentrale Hamburg. Mondelez hatte das Gewicht vieler Milka-Sorten von 100 auf 90 Gramm reduziert, die Verpackung jedoch kaum geändert. Notwendig ist aber laut Gericht ein deutlicher Hinweis auf der Packung. In Würzburg hat am Abend der 104. Deutsche Katholikentag begonnen. An der Eröffnung nahm auch Bundespräsident Steinmeier teil. Er will im Rahmen der Veranstaltung ein Zeichen für das Ehrenamt in Deutschland setzen. Bis Sonntag werden etwa 60.000 Teilnehmer auf den Deutschen Katholikentag erwartet. Hunderte Veranstaltungen sind geplant, unter anderem auch Diskussionen zu Reformbewegungen und der Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche.
Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Falls er die Bahn nimmt und quer durch Europa fahren möchte, gibt es im Moment vor allem auch viel über nervige Buchungen in mehreren Systemen zu berichten, über 2, 3, 4 Tickets für die verschiedenen Bahngesellschaften und auch über Schulterzucken, wenn es um Entschädigungen etwa bei verpassten Anschlüssen geht. Doch das soll jetzt anders werden, möchte jedenfalls die EU-Kommission und will Bahnunternehmen verpflichten, auch Tickets für Strecken in anderen Ländern und von der Konkurrenz zu verkaufen. Hört sich erstmal so einfach wie machbar an. Stefan Stuchlik.
Im März 1972 startet eines der erfolgreichsten europäischen Projekte überhaupt, Interrail. Eine Bahnkarte für 34 Länder, Grenzen, Bahngesellschaften, Währung, egal. Interrail gibt es immer noch. Buchungen über Ländergrenzen hinweg, kein Problem. Im letzten Jahr bin ich von Paris nach Italien gefahren und habe das über so eine Interrail-Webseite gebucht. Das war super. Für alle Länder gibt es eben eine Seite und ich musste nicht immer hin und her springen. Die Normalreisenden hier in Brüsseler Gare du Midi hätten auch gern so ein einfaches internationales Buchungssystem. Sollte es nicht so eine Webseite geben, wo man alle Ziele einfach buchen kann? Das würde doch alles einfacher machen. Genau so etwas schlägt die EU heute vor. Single Ticket nennt die Kommission das. Die Europäer werden mit einem einzigen Mausklick Bahnreisen planen, vergleichen und kaufen können. Also Reisen mit mehreren Zuggesellschaften über die Ländergrenzen hinweg. Über die Hälfte aller Standardflugrouten in der EU könne man als Zugstrecke gar nicht buchen, sagt die Kommission. Im Flugverkehr dagegen gelten schon lange einheitliche Buchungsstandards. Die EU will jetzt die Bahngesellschaften zu Entschädigungen verpflichten, auch für Zugverspätungen über Ländergrenzen hinweg. Den Grünen war das besonders wichtig.
Bürgerinnen und Bürger in der EU können sich zukünftig darauf verlassen, ganz egal wo sie buchen, dass es dafür auch Verantwortung getragen wird, wenn was nicht klappt oder man den nächsten Zug nehmen kann, das wird geregelt.
Es gibt schon Bahngesellschaften, die sich dagegen wehren. Es kostet zu viel und sei zu umständlich. Dies aber halten sogar die Konservativen im Europaparlament, sonst gern auf der Seite der Unternehmen, für vorgeschoben.
Ich glaube, dieses einheitliche europäische Ticket im Bahnbereich ist keine Zauberei, ist kein Hexenwerk. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Ich erwarte aber auch von den Bahnbetreibern keine Totalopposition. Sie müssen schon ein bisschen mitmachen.
Dass die Deutsche Bahn sagt, man könne bei ihr bereits Tickets für 6 europäische Bahnunternehmen buchen, findet die EU einen guten Anfang. Man wolle jetzt selbst hunderte Bahngesellschaften in 27 Ländern verbinden. Eigentlich träumt man in Brüssel aber von einem Erfolg wie bei Interrail. 2029 soll das Single-Ticket kommen. Es soll ein historisches Datum werden, wie 1972. Damals, als Bahnreisen zum ersten Mal europäisch wurde.
Kalt oder warm? Eine Frage, die wir normalerweise zum Finale der Sendung klären. Doch spielt sie auch bei Pferden eine entscheidende Rolle. Gilt das Warmblut als leicht freundlich und für den Reitsport ideal, sagt man dem Kaltblut Gelassenheit, Stärke und Robustheit nach. Was Kaltblüter zu idealen Arbeitspferden macht, wenn die denn nur noch gebraucht würden. Die imposanten Tiere sind von den meisten Höfen verschwunden. Maschinen erledigen ihre Arbeit. Aber ganz im Norden der Republik versuchen einige wenige Züchterinnen und Züchter, die Rasse des Schleswiger Kaltbluts zu erhalten. Lisa Synowski war mittendrin in Horsbüll bei einer Frau, die auf starke Pferde setzt.
Sie sind selten geworden, vom Aussterben bedroht. Doch das will Nele Knutzen verhindern.
So, ist gut. Weil man einfach bekloppt ist und die Liebe zum Pferd hat.
Sie züchtet Schleswiger Kaltblüter. Früher weit verbreitet als Arbeitstiere, gibt es inzwischen europaweit keine 500 mehr. Wie erhält man eine Rasse, die heute kaum noch eine Rolle spielt? Und warum? Mit neuen Fohlen will Nele Knutzen ihre Zucht ausbauen.
So, komm, geh mal weg.
Doch dafür muss sich der Nachwuchs auch gut entwickeln.
Juhu. Wir holen sie ja doch regelmäßig raus. Sie werden geführt. Wir gewöhnen sie nachher ans Halfter, das Hufe geben. Dann gehen sie auf die Sommerkoppel. Die Fohlen laufen auch mit ins Dorf. Also sie sind ja nachher auch alles gewöhnt. Und das ist ja ganz wichtig.
3 Fohlen erwartet sie noch. 6 sind schon zur Welt gekommen. Sie zeigt uns die Aufnahmen der Stallkamera. Dieses Jahr sind es so viele Fohlen wie noch nie. Nele Knutzens Bestand wächst damit deutlich. Sie nimmt uns mit auf eine ihrer Hauptweiden. Knapp 30 Schleswiger Kaltblüter hat sie heute auf ihrem Hof im nordfriesischen Hörsbüll, ist damit eine der größten Züchterinnen überhaupt. Ihren ersten Schleswiger findet sie jedoch eher zufällig, als sie ein großes Freizeitpferd sucht.
Und das ist ja mein erster Schleswiger, den ich jemals in meinem Leben hatte. Den habe ich noch. Es müssten jetzt 12 Jahre sein, wo ich ihn habe. Und du bist der Beste, ne? Ich konnte damit reiten, ich konnte damit Kutsche fahren, wenn ich wollte, ins Wasser gehen. Und der hat auch einfach voll nichts Angst gehabt. Und das fand ich halt einfach so toll.
Nele Knutzens Begeisterung ist damit entfacht. Und auch andere in Horsbüll teilen ihre Leidenschaft. Auf dem Hof treffen sie sich regelmäßig, heute für einen Kutschausflug. Bente Lück ist Nele Knutzens Nachbarin. Sie fährt die Kutsche.
Das Wesen bei Kaltblutpferden ist ja eben hauptsächlich das Ruhige und dass sie so stark sind. Die können ja ihr, ich glaube, mehr als doppeltes Körpergewicht ziehen.
Diese beiden Kaltblüter wiegen jeweils rund 700 Kilo. Sie ziehen die Kutsche heute zu Nele Knutzens Wiesen, etwas außerhalb des Orts. Mindestens einmal am Tag sieht die 28-Jährige dort mit ihrer Stallhilfe nach dem Rechten. Gut.
Komm an.
Die Zucht wirft kaum etwas ab, ist ein Hobby. Finanzieren kann sie das nur durch ihren Hauptjob als Büroangestellte.
So, ist brav. Allgemein die ganzen Pachtpreise, die ganzen Tierarztkosten, das ist ja alles auch richtig in die Höhe geschossen.
Ah, guck mal.
Nele Knutzen will mit ihrer Zucht zum Erhalt der Rasse beitragen. Deswegen hat sie am Nachmittag noch einen Termin mit einer anderen Züchterin. Die wird 2 der Horsbüller Fohlen für ihre eigene Zucht übernehmen.
Ja, schönes Fohlen.
Das ist Ferrero-Fohlen, ja. Das ist die Fenia.
Frisches Blut ist wichtig. Denn aktuell sind nur noch 130 Stuten und 20 Hengste offiziell für die Zucht eingetragen. Die müssen so gepaart werden, dass keine Inzucht entsteht.
Das schafft man nicht alleine. Da braucht man schon engagierte Züchter für, die sich da auch mit Herzblut hinterklemmen und sagen, ich gehe jetzt mal zu dem Hengst, auch wenn da noch nicht so viele Stuten waren. Oder ich fahre jetzt mal 100 Kilometer woanders hin, um mir frisches Blut reinzuholen.
Ob sich die diesjährigen Fohlen später gut zum Züchten eignen, wird sich erst mit den Jahren zeigen. Wichtig ist für Nele Knutzen und die anderen Züchter aber vor allem erstmal, dass sie überhaupt noch Nachwuchs haben.
Und jetzt wollen wir uns keinen vom Pferd erzählen lassen und haben deshalb Pila für das kompetente Feiertagswetter. Wie wird es denn, Pila?
Ja, morgen wird es noch recht verhalten werden. Die Sonne macht sie noch so ein bisschen rar, außer man ist an der Nordsee. Das können wir jetzt auch an den Sonnenstunden für morgen ganz gut erkennen. Also die meisten bekommen nur 2 bis 3, im Osten und im Süden teilweise auch mal 4 bis 6 Sonnenstunden ab. Aber hier so rund um die Nordsee, da gibt es einen Bereich, der ist dann doch deutlich wolkenfreier. Da bekommen wir 7 bis 9 Sonnenstunden. Am Freitag geht es dann für alle so ein bisschen aufwärts. Vor allem in der Nordhälfte kommt die Sonne öfter raus. Im Süden dort noch ein bisschen grauer. Und dann am Samstag insgesamt auch für die allermeisten 4 bis 6, teilweise 7 bis 9 Sonnenstunden. Nur am Alpenrand bleibt es noch ein bisschen grauer. Aber so insgesamt macht sich die Sonne von Tag zu Tag ein bisschen besser. Und auch die Temperaturen werden sich erholen, jetzt noch nicht direkt am Wochenende und am Feiertagswochenende. Da bleiben die Temperaturen noch recht verhalten, wie hier zum Beispiel in Dresden, rund 16 Grad. Aber Anfang nächster Woche gehen die Temperaturen dann doch wieder nach oben und dann nähern sie sich auch bald wieder mal den 20 Grad an. Heute Nacht sind noch verbreitet Schauer unterwegs. Von Westen her lassen die zeitweise mal nach. Dann gibt es auch hier und da eine Wolkenlücke. Ansonsten morgen Vormittag schon direkt neue Schauer aus Westen und Südwesten, die auch direkt wieder Gewitter bringen. Und im Nachmittagsverlauf werden diese Schauer und Gewitter nur zahlreicher. Die Sonne hat es schwer versucht, zwischendurch noch mal zu scheinen. Nur so rund um die Nordsee, da ist dann ein wolkenfreier Bereich. Da wird es richtig freundlich morgen. Heute Nacht gehen die Temperaturen zurück auf 8 Grad. Am Oberrhein deutlich frischer wird es dann in Richtung Schleswig-Holstein. Da geht es runter auf 1 Grad. Morgen tagsüber bleiben die Temperaturen dann noch weiterhin sehr verhalten. Alles relativ einheitlich nah beieinander. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Dann am Freitag sind immer noch viele Schauer unterwegs, so im Norden. Lassen die dann auch mal ein bisschen nach, beziehungsweise zeigt sie auch mal die Sonne. Ansonsten vor allem im Süden Wolken verhangen. Am Samstag werden die Schauer dann insgesamt ein bisschen weniger. Sind immer noch hier und da ein paar Wolken mit am Himmel, gegen die sich die Sonne behaupten muss. Aber so langsam, Schritt für Schritt, hört das dann. Und am Sonntag wird es deutlich freundlicher.
Pila, vielen Dank. Wir machen Schluss für heute und weiter geht es hier wie gewohnt mit politischem Talk.
Genau, und dazu begrüßt sie gleich Samra Maischberger mit ihren Gästen.
Uns gibt es natürlich auch am Feiertag, also bis morgen, 22:30 Uhr. Tschüss.
Tschüss.